Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Julia Brandt ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Julia hat bis 2023 berufsbegleitend Nachhaltigkeitsrecht im Master an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Projektleiterin bei der Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft in Magdeburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Julia.
Hallo Daniel.
Ich bin ganz gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Zu Beginn, wie würdest du denn einem Laien beschreiben, was die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft macht?
Also die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft ist eine Genossenschaft, die ungefähr 4.800 Wohneinheiten in Magdeburg besitzt. Ich würde sagen, vorwiegend Plattenbauten, aber auch ältere Mehrfamilienhäuser in sehr vielen Stadtteilen verteilt. Und sie kümmert sich halt darum, dass man Mitglied werden kann, man eine Wohnung mieten kann zu bezahlbaren Preisen und alles drumherum, was halt ein Vermieter macht.
Und für die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft bist du jetzt verantwortlich für das Projekt Element. Was hat es mit dem Projekt denn auf sich?
Also das Projekt Element ist ein bundesgefördertes Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium und wir untersuchen das Zusammenspiel vom Ausbau erneuerbarer Energien im Mehrparteienhausquartier für das Laden von Elektrofahrzeugen von Mieterinnen und Mietern.
Und wenn man sich das Projekt anschaut, dann ist da ein Stichwort, ist da besonders hervorstechend, nämlich dieser genossenschaftliche Denkansatz für dieses Projekt. Wie würdest du den denn erklären?
Also den würde ich so erklären, dass Mieterinnen und Mieter, die haben im Prinzip kein Einfamilienhaus, wo sie sich eine eigene PV-Anlage draufbauen können, wo sie sich ihr eigenes Elektrofahrzeug vor die Tür stellen und an ihrer eigenen Wallbox laden, sondern genauso wie das, was eine Genossenschaft generell macht, nämlich Infrastruktur zur Verfügung stellen und von Mitgliedern teilen lassen, wollen wir das auch bei Ladeinfrastruktur machen, indem wir uns überlegen, wie wir in den Quartieren Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen und die Mieterinnen und Mieter sich die dann teilen.
Das heißt, diese Ladeinfrastruktur ist dann quasi in Anführungszeichen nur für die Leute, die dann in der Wohneinheit leben.
Also unser Hauptfokus sind unsere eigenen Mieterinnen und Mieter. Wir sind jetzt im Projekt noch nicht so weit, dass wir so wahnsinnig viele Anfragen haben, weil es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Elektrofahrzeugfahrende in Magdeburg. Aber grundsätzlich richtet es sich an unsere Mieterinnen und Mieter.
Und du bist in diesem Projekt Projektleiterin. Wie sehen da denn für dich die konkreten Aufgaben aus?
Also so eine Projektleitung, die macht ja erstmal alles Organisatorische. Wir haben 5 Partnerinnen und Partner im Projekt. Also das sind andere Unternehmen beziehungsweise noch eine Universität mit dabei, die unterschiedliche Aspekte für das Forschungsprojekt erforschen beziehungsweise entwickeln. Da koordiniere ich zum einen Projekttreffen, Fragestellungen. Ich habe die Errichtung der Ladeinfrastruktur und der Energieerzeugungseinheiten bei uns im Haus mit koordiniert und erfolgreich abgeschlossen. Das hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Und natürlich ist es auch wichtig, in dem Bereich sich mit der einen oder anderen rechtlichen Fragestellung auseinanderzusetzen, weil es natürlich zum einen ein Thema ist, wo ganz, ganz viele energierechtliche, aber auch mietrechtliche Fragestellungen zusammentreffen. Und zum anderen ist auch noch ein relativ unbetrachtetes Gebiet ist. Also ich sag mal, diese Komplexität, man hat ein Mehrparteienhausquartier, wo es eben nicht nur einen Eigentümer gibt, sondern wo wir quasi als Wohnungsgenossenschaft was haben, wir aber unterschiedliche Elektrofahrzeugeigentümer haben, die dann ihre Autos bei uns laden wollen. Da sind ganz viele Fragestellungen zu klären, die man dann mal betrachten muss.
Und weil du eben sagtest, der zeitliche Aufwand, wie lange läuft denn das Projekt schon oder für wie lange ist es angesetzt?
Also das Projekt läuft über 3 Jahre, läuft jetzt seit September 2021 und ist dann abgeschlossen im August 2024.
Also das heißt, es ist jetzt quasi in seiner finalen Phase irgendwie schon angekommen?
Ja, in der Tat, ja, genau.
Bei diesen Aufgaben, die du hast, was begeistert dich an denen denn gerade am meisten?
Mich begeistert das bei diesen Aufgabenstellungen ist sehr, sehr abwechslungsreich ist und dass man im Prinzip nicht den ganzen Tag in Anführungsstrichen vor sich hinarbeitet und immer das Gleiche tut, sondern durch die Koordinierung innerhalb des Projektes hat man natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun. Man hat, ich sag mal, mit der professionellen Ebene zu tun, was die Projektpartnerinnen und Partner anbetrifft. Ich muss mich mit unseren Kolleginnen und Kollegen abstimmen, was einzelne Sachen anbetrifft. Mieterinnen und Mieter rufen mich an und fragen, Mensch, was ist denn da gerade bei euch los? Und das ganze Konzert, diese Sachen alle zu koordinieren und mit den Leuten zusammen zu arbeiten, ist besonders interessant. Was ich noch dazu fügen möchte, ist, dass dieses Projekt auch sehr stark getragen wird von unserem Vorstand. Also wir haben einen kaufmännischen und einen technischen Vorstand. Und die Idee für das Projekt war schon da, bevor ich bei den Stadtfeldern angefangen habe, sodass das bei uns auch eine sehr hohe Priorität genießt.
Du sagtest eben ja schon, wie viele AkteurInnen da zusammenkommen. Was würdest du denn als deine größten Herausforderungen beschreiben? Wobei das wahrscheinlich auch mit dazugehört, wie viel man da unter einen Hut bringen muss.
Also in der Tat ist das eine der großen Herausforderungen, erstmal auf die Projektidee aufmerksam zu machen, sowohl intern bei uns in der Genossenschaft, weil natürlich die Mitarbeitenden einmal ihren täglichen Ablauf an Aufgabenstellungen haben, wo jetzt so ein neues Thema natürlich erstmal sehr kritisch beäugt wird. Ja. Und zum anderen kennen natürlich sowohl die Mitarbeitenden als auch Mieterinnen und Mieter auch nur alles über E-Mobilität, was so im Internet zu finden ist, ne? Oder über PV-Anlagen. Und wenn du jetzt einfach losgehen würdest und mal googeln würdest, E-Mobilität und PV-Anlagen, dann würde dich das Internet berieseln mit Vorschlägen, wie man sich eine PV-Anlage aufs Eigenheim setzen kann und eine Ladesäule dazu für dein eigenes E-Auto. Aber es findet sich halt so gut wie gar nichts, wie man das in einem Mehrparteienhausquartier umsetzen kann. Und das ist eigentlich das Spannende, aber auch die Herausforderung, wie erzählt man diese Geschichte, ohne dass sie zu technisch wird. Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen. Ja. Da arbeite ich dann gerne mit Analogien, wie ich das eben gesagt habe, ne, der genossenschaftliche Ansatz. Das ist das, was Genossenschaften immer machen, Infrastruktur teilen. Und letzten Endes ist das genauso bei der Ladeinfrastruktur auch.
Um jetzt doch noch technisch zu fragen, eben weil ich keine Ahnung davon habe, wie sieht es dann mit dem Energiespeichern aus zwischen der Photovoltaikanlage und dann der Ladesäule?
Also wir haben ja in dem Element-Projekt haben wir zwei Projektstandorte. Hier in Magdeburg und dort arbeiten wir für die PV-Anlage jeweilig auch mit einer Speicherbatterie. Also wir haben an beiden Standorten Speicherbatterien zum Einsatz gebracht, die PV-Energie speichern. Und das ist insofern ganz gut, das sehen wir jetzt in den Daten, die wir über die Apps von der Batterie und von der PV-Anlage uns angucken können, dass die gespeicherte Energie halt zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen wird, damit ein Auto halt geladen werden kann.
Also die ist dann auch einfach quasi in dem Mehrparteienhaus ist dann eine Batterie mit untergebracht?
Genau, im Keller, ja.
Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollten Berufseinsteiger in dem Feld vielleicht mitbringen?
Das ist wirklich schwer zu beschreiben. Ja. Also ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass ich in meinem ersten Leben Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe. Das habe ich damals in Wernigerode in meiner Heimatstadt an der Hochschule Harz studiert. Und als Wirtschaftsingenieurin kriegt man ja immer mit auf den Weg, dass man irgendwie alles und nichts kann, in Anführungsstrichen. Aber die eigentliche Fähigkeit ist, sich auf viele unterschiedliche Themenstellungen einzulassen und sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten. Also man muss schon eine gewisse Neugier besitzen. Wie funktionieren Dinge? Wie kann man anderen Menschen Dinge erklären, dass sie sie auch verstehen? Ich glaube, das ist eine meiner Kernkompetenzen. Und wie kann man das dann aufbereiten, beziehungsweise ja, das auch nutzen im täglichen Job?
Mal angenommen, es hätte Rückschläge gegeben in diesem Projekt. Wie bist du damit umgegangen oder wie würdest du raten, mit Rückschlägen beruflich in der Projektleitung umzugehen?
Also Rückschläge gibt es immer. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Bauverzögerungen gehabt, weil es natürlich für die Wohnungsgenossenschaft, was dieses Thema anbetrifft, was im Prinzip das Modellprojekt, sowas zu machen. Ich baue eine PV-Anlage. Wir haben auch noch ein Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerk mit eingebaut im Keller. Wir mussten die ganze elektrische Infrastruktur irgendwie vorplanen. Und das ist sehr komplex gewesen. Und dann hat uns natürlich das ganze Thema Lieferverzögerungen auch erwischt.
Okay,
und dann,
ja.
Bis wir das erstmal raus hatten, wie wir das alles technisch hintereinander bekommen, hat das ein bisschen gedauert. Und dann war das natürlich was, was wir zum einen intern offen kommuniziert haben, also weil teilweise Zeitpläne nicht gehalten werden konnten. Wir haben das dann auch innerhalb des Projektkonsortiums offen diskutiert beziehungsweise offen besprochen, weil man ja mal gucken muss, gut, okay, woran hängt es denn? Also quasi nicht zu gucken, warum ist das jetzt so, sondern eher sich darauf zu konzentrieren, was kann man dazu beitragen, dass die Schwierigkeiten abgebaut werden oder dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Das ist ganz wichtig in der Projektarbeit, weil man sonst an dem Punkt stehen bleibt, dass man nur das Hindernis betrachtet, aber sich nicht auf die Lösungen konzentriert.
Ja, spannend. Und dann neben all dem bist du auch noch zusätzlich ehrenamtlich im Stadtrat Magdeburg. Wann und wie kam es dazu?
Gut, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht die ganz lange Geschichte erzähle. Also man muss dazu sagen, ich habe mich schon immer für Politik interessiert. Ich bin halt in einem sehr politischen Haushalt groß geworden, ja, und hatte schon die Gelegenheit, von 2009 bis 2014 im Stadtrat in Wernigerode zu sitzen, so dass ich da schon vorgeprägt war. Und über die Arbeit, die ich halt vor den Stadtfeldern gemacht habe, da war ich halt schon in Magdeburg und habe mich dann halt entschieden, 2019 wieder für den Stadtrat hier in Magdeburg zu kandidieren. Und so bin ich seit 2019 im Stadtrat von Magdeburg.
Und wie kriegst du das zeitlich nebenher unter, neben der Arbeit in der Projektleitung?
Da muss ich sagen, dass das für mich alles eine Frage der Vorplanung ist. Also ich, wenn ich so in den Jahresverlauf gucke, zum einen ist der überwiegende Teil an Terminen, die man für den Stadtrat hat. Also es sind die Stadtratssitzungen, das sind Ausschusssitzungen, das sind manchmal auch, ich sag mal, freiwillige Termine in den Stadtteilen. Da gibt es einiges, was man zum Ende des Jahres über den nächsten Jahresverlauf vorplanen kann. Und ich habe wirklich das große Glück mit meinem Arbeitgeber, dass ich das vorher sehr aktiv kommuniziert habe, dass ich da ehrenamtlich eingebunden bin und wir das vertraglich so organisiert haben, dass ich eben die zeitliche Freiheit habe dafür, das zu tun. Das ist ganz wichtig. Das ist leider auch nicht selbstverständlich bei Arbeitgebern. Und dann organisiere ich mir das halt so, dass es passt.
Also letztendlich ist es Vorplanung.
Es ist Vorplanung, ja.
Okay.
Nur um ein Beispiel zu sagen, also ich weiß jetzt, dass ich am Donnerstag habe ich Stadtratssitzung und vorher haben wir noch eine Sondersitzung vom Jugendhilfeausschuss, weil wir noch eine wichtige Drucksache zur Schulsozialarbeit werden beschließen müssen am Donnerstag. Und da weiß ich halt, dass ich um 13 Uhr von der Arbeit gehe. Dafür sitze ich dann an anderen Tagen, wo ich halt keine Termine für den Stadtrat habe oder Hintergrundgespräche oder sich mal eine Problemstellung in irgendeinem Stadtteil anhören. Da bin ich dann halt länger auf Arbeit als regulär. Und ich muss dazu sagen, dass ich derzeit 32 Stunden die Woche arbeite. Das funktioniert auch super. Und das ist halt eine Frage dessen, wie strikt man sich an sein eigenes Zeitregime hält. Das ist manchmal ein bisschen ätzend, aber es hilft einem in 95% aller Fälle weiter, ja.
Okay, dann danke erstmal zu deinen Einblicken zur Arbeit. Jetzt möchte ich mit dir auf dein Studium Nachhaltigkeitsrecht zu sprechen kommen. Wie würdest du den Studieninteressierten kurz und knapp erklären, was dein berufsbegleitendes Masterstudium Nachhaltigkeitsrecht ausgezeichnet hat oder was vielleicht auch die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte darin waren?
Das Studium Nachhaltigkeitsrecht an der Leuphana war für mich so interessant, weil es eben aus den wichtigsten und aktuellen Gebieten des Umweltrechts und des Energierechts eine passende Mischung angeboten hat. Auch verbunden mit den Vortragenden beziehungsweise mit den DozentInnen, die wir hatten, war das für mich ein sehr attraktives Angebot. Und ich habe ja eben schon erzählt, dass ich vorher nicht Jura studiert habe, sondern in meinem ersten Leben Wirtschaftsingenieurwesen. Und für mich war das eine super Erweiterung, mich interdisziplinär weiterzubilden.
Heißt das denn aber, dass die meisten anderen Leute nicht aus dem Gebiet kamen und eher Jura studiert hatten vorher?
Bei uns in der Studiengangskohorte war es ungefähr halbe-halbe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sodass der Studiengang wirklich auch interdisziplinär ausgerichtet war. Und sowohl wenn man Jura studiert hat, man das super als Weiterbildung nutzen konnte, als auch mit den unterschiedlichsten Vorbildungen, die meine Kommilitonen in dort gehabt haben. Also nur um mal ein Beispiel, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und jemand anders bei uns aus der Jahrgangskohorte war vorher in der Verwaltung im Jugendamt einer Kommune. Insofern ist das auch überhaupt nicht eingeschränkt gewesen.
Ja, okay. Sind es denn oder gibt es besondere Module, die dir inhaltlich irgendwie in Erinnerung geblieben sind oder rausgestochen sind für dich in dem Master?
Die Module waren alle interessant, wirklich super interessant. Wir haben im Oktober angefangen mit einer Einführung ins Umweltrecht und auch so eine grundlegende Einführung, wie man an juristische Falllösungen herangeht, was natürlich für jemanden ohne juristische Vorprägung besonders wichtig war. Das war für sich genommen schon mal interessant. Ne? Ja. Dann hatten wir mehrere Module zum Energierecht, unter anderem eins zum Recht der Energiewende beziehungsweise der erneuerbaren Energien. Das hat Ende 2021 stattgefunden, musste dann auch leider online stattfinden, einfach weil wir ja von Corona noch betroffen waren. Es hat aber super funktioniert und es war auch sehr interessant, weil ich beispielsweise mit dem Modul auch am meisten anfangen konnte von vornherein, weil ich halt vorher bei Enercon, bei einem großen Windenergieanlagenhersteller im Vertrieb gearbeitet habe.
Zu der Sache, also 2021 hast du mit dem Studium begonnen und auch bei der Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft dann quasi mit dem Studium begonnen?
Ja.
Das heißt, da war dann nach ungefähr 10 Jahren bei Enercon dieser Übergang. Was war denn für dich der Grund zu sagen, jetzt nochmal was anderes? Oder was war der ausschlaggebende Punkt vielleicht?
Der ausschlaggebende Punkt war halt, dass ich nochmal studieren gehen wollte. Also ich war bis Ende September 2021 bei Enercon, das waren genau 11 Jahre auf den Tag. Und ich hatte dann schon ein Jahr vorher entschieden, dass ich das halt studieren möchte, nachdem meine Schwester mir gesagt hat, hier guck mal bei der Leuphana, okay, die haben da so einen interessanten Studiengang, weil ich schon immer während meines Jobs bei Enercon gesagt habe, Mensch, so ein bisschen, ja, mal noch so ein bisschen Energierecht und Umweltrecht studieren, das wäre schon was. Und meine Schwester hatte mir dann gesagt, ich soll da mal gucken auf der Internetseite. Die war da irgendwie drüber gestolpert. Ich war es gar nicht selber. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann war das für mich halt klar, dass ich da versuche, mich zu bewerben. Und für mich war das dann auch klar, dass das einem Job im Vertrieb zeitlich wahrscheinlich nicht so gut vereinbar ist. Einfach weil das mit mehr Reisetätigkeit einhergeht als den Job, den ich jetzt habe. Und außerdem war ich innerlich so weit zu sagen, ich möchte jetzt mal was Neues machen. So, weil natürlich das ganze Themenfeld erneuerbare Energien und Energiewende so viel breiter ist noch als, ich sag mal, die Kernbranche. Dadurch war das dann für mich eine gute Gelegenheit, bei der Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft anzufangen.
Also das heißt, da hast du dann wirklich mit denen als Partner direkt zum Studienbeginn dann angefangen?
Ja, das war auch ein Zufall,
ja,
dass ich zu diesem Job gekommen bin, ja.
Um nochmal wieder zurück zu dem Studium dann zu kommen, was würdest du denn zusammenfassend sagen, sind die größten Stärken dieses Nachhaltigkeitsrechtsstudiums gewesen für dich?
Also die größten Stärken sind zum einen die Interdisziplinarität. Man lernt nicht nur von den DozentInnen, sondern auch von der unterschiedlichen Erfahrungswelt der KommilitonInnen. Und zum anderen war es schaffbar zeitlich. Also es war schon sehr anstrengend, das Versuchen halbwegs in der Regelstudienzeit zu machen, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, bei jedem anderen Studiengang so. Also es ist jetzt nichts Spezifisches wahrscheinlich für diesen Studiengang. Das hat super, also für mich super funktioniert. Ein großer Vorteil ist, dass es halt am Wochenende stattgefunden hat, dass es trotzdem als Präsenzstudiengang ausgelegt war, weil man einfach die Möglichkeit hatte, mal zwei Tage wohin zu fahren und sich nur darauf zu konzentrieren. Man hatte auch einen Anlaufpunkt. Und das waren wirklich große Stärken, also jetzt vom Drumherum. Ne? Und vom Inhalt des Studiums, das ist aber bei allen Rechtsstudiengängen wahrscheinlich so, weil man sonst eher historisches Recht studieren würde, dass man am Puls der Zeit ist und auch über die ganzen Online-Zugänge, die man hatte, Bibliotheken und Rechtsdatenbanken, einfach einen sehr, sehr guten Einblick in aktuelle Rechtsstände bekommen hat.
Das hieß aber für dich dann quasi für das Wochenende relativ weite Fahrt erstmal nach Lüneburg.
Na, so weit ist das nicht aus Magdeburg.
Okay, Stunden, ja, also aber keine
Stunden
kurze 15, Pendelstrecke.
Das ist ganz in Ordnung gewesen. Ja. Und ich habe meistens in der Jugendherberge übernachtet. Mhm.
Die ist ja auch hier direkt am
Campus. Die Ecke, das war insofern ganz cool, als dass die natürlich auch von der Pandemie massiv betroffen waren.
Ja.
Und für mich war das halt...
War ruhig wahrscheinlich.
Um die Ecke, es war sehr ruhig. Ich hatte meistens ein Zimmer zur Einzelnutzung dann. Das hat immer gut funktioniert. Man war halt schnell an der Uni und Lüneburg ist ja ansonsten auch super ausgebaut. Und ich hatte dann vor Studienbeginn, bevor ich zur Einführungswoche gefahren bin, noch rausgefunden im Internet, dass man sich quasi so ein Fahrrad buchen kann. Wir haben leider noch nicht so einen Stadtradanbieter wie ihr in Lüneburg, sodass ich wirklich schon am ersten Tag, als ich angekommen bin, mit meiner großen Reisetasche für die Woche aus dem Bahnhof gekommen bin, mir mein Fahrrad reingeschaltet habe und damit hoch zur Uni gefahren bin.
Ach cool. Und dann Stammgast geworden in der Jugendherberge hier.
Ja, überwiegend, also, wenn was frei war.
Ja. Was hast du denn inhaltlich aus der Zeit hier von dem Studium mitgenommen oder was das Größte, was du vielleicht mitgenommen hast, was dir jetzt aktuell im Arbeitsalltag immer noch hilft oder immer wieder?
Also zum einen ist es Strukturiertheit, also die Art und Weise, wie man Sachverhalte erfasst, ändert sich natürlich dadurch, dass man nochmal anders auf die Dinge schaut oder das nochmal von der Analytik her anders erfasst. Das ist was, was mich durchaus weiterbringt. Mir hat auch das übergreifende K3-Modul einiges gebracht. Das bringt mir jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit den Führungskräften bei uns, bei der Wohnungsgenossenschaft einiges, weil wir eben beispielsweise im Bereich Projektmanagement momentan uns neu aufstellen und ich da mit unterstütze, noch das zu begleiten, sodass man das ein oder andere, was man jetzt auch im interdisziplinären K3-Modul hatte, jetzt auch gut auf die eigene Arbeitswelt anwenden kann. Ne?
Abschließend zu dem Studiumsteil, wem würdest du dieses Studienfach denn empfehlen und vielleicht wem würdest du es auch nicht wirklich empfehlen?
Zu empfehlen ist dieses Studium allen, die in irgendeiner Art und Weise mit erneuerbaren Energien zu tun haben und nicht nur von einer technischen Richtung, sondern das wirklich auch interdisziplinär bei ihrem Arbeitgeber, bei ihrer Arbeitgeberin tun. Man kann ja einige Sachen auch als Teilmodule studieren. Man kann auch reinschnuppern. Da haben wir auch einige Gäste gehabt in den Vorlesungen, die dann erstmal geguckt haben, ist das überhaupt was für mich? Das ist ein großer Vorteil bei der Leuphana im Übrigen. Und für die Leute, die ihr Wochenende lieben, ist es nicht zu empfehlen.
Ja.
Definitiv nicht. Und man muss sich schon, oder ich musste mich sehr stark darauf konzentrieren, mich darauf einzulassen, dass Themenstellungen aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten und das zuweilen auch sehr stoisch zu tun.
Ja.
Und das hat manchmal mit der Erfahrungswelt, aus der man kommt, nur am Rande was zu tun. Mhm. Also es ging mir gerade in der Masterarbeit so, dass ich habe über ein Windenergie-Thema geschrieben und das für mich so aufzubereiten, dass ich mich quasi von meiner Erfahrungswelt, die recht groß war, löse und das Problem bis ins Kleinste auseinandernehme, rein von der rechtlichen Brille, das muss einem liegen. Also
Also die dann eine ganz andere war als die Vertriebsbrille von vorher.
Ja, durchaus. Ne? Also es war ja bei mir nicht nur die Vertriebsbrille, sondern ich habe zu Enercon-Zeiten beziehungsweise bis Ende letzten Jahres mich auch im Branchenverband sehr stark engagiert, im Landesverband Erneuerbare Energien und war dort auch lange Vorsitzender, sodass man da natürlich auch nochmal einen anderen Bezug zu Gesetzgebung auf Landesebene beispielsweise hat. Was einem aber nicht unbedingt was bringt, man versteht die Zusammenhänge, aber für die eigentliche Betrachtung der Themenstellung kann das auch hinderlich sein.
Dann, wenn wir jetzt in deine Zukunft schauen, was sind es denn oder welche Wünsche sind es konkret, die du gerade an dein Berufsleben der Zukunft hast?
Mein Wunsch in meinem Berufsleben ist, dass es weiterhin so abwechslungsreich bleibt. Ich kann für mich sagen, dass mir das Studium eröffnet hat, dass ich mit meinem Arbeitgeber schon dazu übereingekommen bin, was ich ab 1.9. mache. Ich werde bei der Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft die Nachhaltigkeitsmanagerin werden.
Okay, spannend.
Wodurch sich natürlich diese ganzen Themen Energie- und Klimaschutzkonzept, was wir schon seit Ende vorletzten Jahres vorliegen haben, wo wir jetzt im letzten Jahr schon stark an der Umsetzung gearbeitet haben und kombiniert mit allen anderen Aspekten von Nachhaltigkeit. Ne?
Ja.
Also wie kann man das als Genossenschaft leben? Das wird, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung. Aber auch welche rechtlichen Notwendigkeiten müssen wir denn da betrachten? Was müssen wir beachten? Wie ist das mit energetischer Sanierung? Also wir sind da schon relativ weit, aber es gibt ja Dinge, die jetzt auch im Detail im neuen Gebäudeenergiegesetz nochmal aufpoppen, wo wir uns dann halt operativ mit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass ich mit dem Job erstmal lange zufrieden sein werde.
Das heißt, die Zukunft klingt erstmal gesichert.
Ja.
Super. Jetzt ganz zusammenfassend zum Abschluss, welche der Bausteine waren die wichtigsten auf deinem Karriereweg bis hierhin?
Ja, meine wichtigsten Bausteine waren definitiv, dass ich bei Enercon sehr lange im Vertrieb gearbeitet habe und dort auch einen super breiten Einblick in die Welt der erneuerbaren Energien und auch in die Branchenwelt der erneuerbaren Energien bekommen habe. Ich habe halt einfach die Möglichkeit gehabt, auch branchenpolitisch mit unterwegs zu sein und für Enercon, aber auch für die Branche einiges zu machen. Und das hat mich halt dazu geführt oder mich in dem Wunsch bestärkt, dieses Studium aufzunehmen und hat mir auch ermöglicht, den Job zu machen, den ich jetzt habe. Also am Ende des Tages baut es aufeinander auf.
Und für so einen Aufbau, welche Tipps würdest du ganz abschließend deinen Absolventinnen der Leuphana mit auf den Weg geben für ihren Einstieg ins Berufsleben?
Offen sein für Neues.
Ja.
Sich auf wesentliche Aufgabenstellungen konzentrieren und sich nicht ablenken lassen. Auch von alles, was so das Internet und Ähnlichem bietet. Ne? Also ich gucke auch gerne Serien und alles, aber es ist halt nicht hilfreich, wenn man jetzt gerade studiert. In jedem Fall gucken, selbst wenn man nachher feststellt, oh, das passt nicht ganz für mich, ist einfach ausprobieren. Das ist, wie gesagt, das Schöne an der Leuphana und sich von seinen KommilitonInnen auch mal einen Rat holen oder mal fragen, wie die das in der Praxis machen.
Ja.
Man lebt ja so ein gemeinsames Studieren, gerade wenn alle schon im Berufsleben stecken.
Ich glaube, das wäre es soweit. Dann vielen Dank, Julia, für das Gespräch und dir alles Gute für deine Zukunft.
Ja, danke schön.
Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Episode mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.